NDR Kultur à la carte.
Mit Martina Kothe und heute ist die Direktorin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach zu Gast, Sandra Richter. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Frau Kothe.
Sandra Richter, Sie sind seit 2019 in diesem Amt, also Direktorin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach. Sie bearbeiten und bewahren also die Schätze der literarischen Geschichte unseres Landes, könnte man sagen. Wie weit haben Sie sich, bevor Sie dieses Amt antraten, schon mit der Arbeit vertraut gemacht durch eigene Forschungsschwerpunkte? Und wie weit hat sich dann der Eindruck nochmal verändert, seit Sie diesem Hause auch vorstehen?
Ich habe promoviert mit einer sehr archivlastigen, kann man schon sagen, Arbeit über die sogenannten Hugenotten im 18. Jahrhundert und habilitiert mit einer Arbeit, die sehr viel Archivmaterial aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert aufgenommen hat, sodass ich mit der Archivarbeit sehr vertraut war und sie unglaublich geschätzt habe, weil ich immer fand, aus dem Archiv etwas herauszuholen heißt, auch Neues zu entdecken, nicht immer dieselben Texte zu lesen oder wenn, sie jedenfalls anders zu beleuchten, noch einmal tiefer kennenzulernen. Das hat mir immer große Freude gemacht und deshalb habe ich mich natürlich ganz besonders geehrt gefühlt, als ich diese Tätigkeit in Marbach übernehmen konnte. Und das hieß dann natürlich sehr viel Einarbeiten und neu beginnen, auch mit administrativen Themen, die zunächst gar nichts mit Literatur zu tun haben.
Das heißt, in Ihrem neuen Amt oder noch relativ neuen Amt haben Sie wahrscheinlich, bis auf Ausnahmen, und über eine Ausnahme wollen wir auch in dieser Stunde sprechen, da geht es dann um Rilke, haben Sie wahrscheinlich gar nicht mehr so viel zu tun, wie Ihnen selber auch gerne lieb wäre. Kann das sein?
Das ist natürlich so, dass ich mir jetzt die Zeit im Archiv wirklich abknapsen muss und schauen muss, wo im Kalender ist da noch Luft. Aber es geht. Vor allem morgens zwischen 7 und 9, wenn das Archiv noch schläft quasi und die Personen, die dort arbeiten, erst langsam ankommen. Dann ist meine Zeit und dann kann ich die grünen Kästen öffnen und herausziehen, was immer ich lesen möchte. Und das ist natürlich wiederum ein riesiges Privileg. Ich habe nämlich den Schlüssel.
Ist das so ein Ritual so ein bisschen für Sie geworden, da morgens mal ein bisschen reinzugucken in manche Archivschätze?
Unbedingt. Und ich vollziehe dieses Ritual so oft es geht, so oft mir die Zeit bleibt und freue mich immer wieder an neuen Dingen. Und ganz besonders habe ich mich natürlich über unseren Neuzugang Rilke gefreut, dessen Archiv 2022 ins Literaturarchiv Marbach einging.
Und das ist wirklich ein besonderer Ankauf, denn das sind unveröffentlichte Texte, kleine Büchlein, Zeichnungen, Briefe. Also es ist ein ganz vielfältiges Archiv. Ein Schatz, den Sie, so stelle ich mir das zumindest vor, mit Ihrem Team dann so Stück für Stück angefangen haben zu heben.
So ist es. Es sind sehr unterschiedliche Materialien. Es sind die Notizbücher, 57 an der Zahl, unfassbar viele Briefe, Manuskripte, Fotos, private Dokumente. Und da ist immer jemand zuständig, der sich da besonders gut auskennt in solchen Bestandsgruppen. Und in dem Fall helfe ich tatsächlich auch sehr viel mit, weil ich mich bei Rilke schon gut auskannte und manches leichter identifizieren kann als manch andere. Aber wir haben natürlich auch die wirklich großartigen Personen im Archiv, vor allem unsere Bibliothekarin, die den Kernbestand erschließt und das fantastisch macht.
Nun klang es schon an, Sie haben eine Biografie über Rainer Maria Rilke geschrieben. Das offene Leben ist der Untertitel des Buches, ist gerade im Inselverlag erschienen. Und diese neuen Archivschätze oder besser gesagt die Erkenntnisse daraus sind in hohem Maße in diese Biografie eingeflossen. Sie haben auch eben erwähnt, Sie kannten sich mit Rilke sowieso schon ganz gut aus. Was würden Sie sagen, wie hat sich Ihr Rilke-Bild ganz persönlich durch diese Arbeit nochmal verändert?
Rilke ist für mich eine sehr viel, wenn man das so sagen kann, rundere Persönlichkeit geworden. Jemand, der im Leben steht, jemand, der Familie hat und Freunde und der ein Zentralgestirn ist des Literaturbetriebs der Zeit, ist nicht mehr für mich der Dichter, der vom Berge herunter schreibt, der so sich als sehr bestimmt, das ist er gleichwohl, das ist sein Leitmotiv, sein Leitbild von sich. Aber die Konturen sind sehr viel schärfer und sehr viel interessanter aus meiner Sicht. Wir lernen einen Rilke kennen aus diesem Bestand, der Sorgen und Nöte hat, der humorvoll ist, der zu seinem Kind spricht in Briefen, der für jede Person eine andere Stimme beinahe entwickelt und alles mit in sein Werk aufnimmt.
Jetzt haben Sie schon etliche Stichworte genannt, Sandra Richter, die wir in dieser Stunde vertiefen wollen. Wir beginnen jetzt aber erstmal mit Musik, die Sie ausgewählt haben für diese Stunde. Und wir hören als erstes aus The Beggar's Opera Cease Your Funning. Was hat's mit dem Wunsch auf sich?
Ich habe ja sehr viel übers 18. Jahrhundert gearbeitet zunächst und wollte wissen, was ist eigentlich diese Aufklärung oder das, was man so nennt? Und fand heraus, dass dieses 18. Jahrhundert vielschichtiger ist. Dass es nicht bloß um Vernunft und so etwas geht, sondern gerade auch um das Gegenteil. Und dafür steht für mich die Beggar's Opera, die als, ja, beinahe erste Oper, kann man sagen, eine Balladenoper bietet, die nicht mehr in einer Sprache verfasst ist, in dem Fall dem Italienischen, die keiner versteht, sondern im Englischen, in der Sprache, die die Leute in London sprachen, die Personen auf die Bühne schickt, die normalerweise dort nicht auftauchen und die Gesellschaftssatire bietet. All das in einer Oper fand ich grandios.
Dann hören wir jetzt rein. NDR Kultur à la carte, heute mit der Direktorin des Deutschen Literaturarchivs in Marbrach, Sandra Richter. Und wir hörten Wunschmusik von Sandra Richter, The Beggar's Opera, Cease Your Funning von John Christopher Pebusch. Die Sopranistin Catherine Bott wurde begleitet vom Ensemble The Parley of Instruments unter der Leitung von Peter Holmen. Sandra Richter, nun sind ja schon ganz viele Motive in Ihrer Biografie über Rilke angeklungen. Er hat sich ja zeitlebens einerseits selbst therapiert, sowohl psychisch als auch physisch. Andererseits war er ein großer, leidenschaftlicher Kurgänger. Nicht neu ist, dass er von einer eher kränklichen Konstitution war. Allerdings, ganz am Ende des Buches erfährt man dann auch, dass er sich wahrscheinlich durch diese Selbstmedikation vergiftet hat, mit Blei.
Nicht durch jede Selbstmedikation. In den Kuren hat er sich natürlich auch erholen können. Das ging immer wieder besser. Er hat auch fleißig geklagt, dass er sich dem Regime der Ärzte unterwerfen muss. Das passte ihm nicht nur. Aber er hat ein Mittel angewandt gegen, ja, Geschwulste, was auch immer er hatte. Und das war Blei. Immer wieder hat er sich von seiner Frau Bleipflaster besorgen lassen, Dyrchilonprodukte, Pasten und so weiter. Und Blei war damals so gebräuchlich wie heute vielleicht Zink. Es half, aber es hatte Konsequenzen. Und es ist durchaus möglich, dass seine tödliche Krankheit durch das Blei begünstigt, wenn nicht hervorgerufen wurde.
Sehr genau beobachten Sie auch seine Kindheit, sein Elternhaus, die Tatsache, dass er zunächst unter dem Namen René, was ja sein Geburtsname war, er hat sich ja dann später erst Rainer Maria genannt und wurde dann erst letztlich zu dem Schriftsteller oder Dichter, den wir heute kennen, dass er quasi als Mädchen aufgezogen wurde. Und das war zeitlebens ein Thema für ihn. Was würden Sie sagen aus heutiger Sicht, wie weit hat ihn das auch zu dem Literaten gemacht, also diese inneren Spannungen, die Frage, wer bin ich, wie will ich sein und wie macht mein Körper auch mit, also die große Krankheitsgeschichte, die er ja hatte. Wie weit hat ihn das zu dem Schriftsteller gemacht, der er war?
Das Aufwachsen als Mädchen hat ihn zunächst mal auch geöffnet gegenüber Eindrücken, die manchem bloß als jungen, erzogenen Knaben vielleicht verschlossen geblieben sind. Feine Stoffe, Gerüche, Puppen, das Spielen mit den Menschen und der menschlichen Seele durchaus auch, ist vielleicht etwas anderes als das Draufschießen. Und diese Grunderfahrung, die war offenbar sehr wichtig für ihn. Hinzu kam ein zweites, nämlich eine regelrechte Ideologie, eine Weltanschauung, die meinte, die Doppelgeschlechtlichkeit erst lässt die Menschen kreativ werden. Auch seine Lebensfreundin Lou Andreas Salome vertrat diese Auffassung. Und so hieß es dann immer wieder in Rainer Maria Rilke, ist das Weibliche so stark, dass es eben jene kreative Spannung erzeugt, auf die sie angespielt haben. Und diese lässt ihn dichten. Eine etwas schematische Erklärung, aber auch eine, die vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen ist und ihre Tradition hat, die bis zu Goethes Werther zurückgeht. Da hat man nämlich schon einmal Ähnliches vermutet. Nicht bei Goethe, aber in der Wahrnehmung dieses weichen Werther, dieser sensiblen Figur.
Sie schreiben auch, dass er für seine Eltern, ich würde sagen, mit dem heutigen Vokabular sowas wie ein Projekt war. Aus ihm sollte etwas Großes werden, etwas Besonderes. Die Eltern haben sich früh getrennt. Er ist dann auf ein Internat gekommen, sollte eine militärische Erziehung genießen. Das war nicht so seins, würde ich mal in meinen Worten sagen. Und letztlich hat er diese Idee, dass ein Kind etwas werden soll, mit der eigenen Tochter dann wiederholt. Also er hat mit Clara Westhoff-Rilke die Tochter Ruth bekommen. Clara Westhoff-Rilke oder Clara Westhoff war eine aufstrebende Bildhauerin, mit Paula Modersohn-Becker befreundet. Und die Tochter sollte auch, und das kam von beiden Eltern, irgendwie künstlerisch frei, offen arbeiten, werden, leben. Bei Rilke würde ich sagen, auch nach der Lektüre ihres Buches, hat er das sehr angenommen für sich selbst, zu sagen, ich bin etwas Besonderes, aus mir wird etwas Besonderes. Die Tochter wiederum hat das komplett abgelehnt.
Ja, das sind hochinteressante Entwicklungen dort im Leben Rilkes. Zum einen hat er tatsächlich Erfahrungen wiederholt und weitergegeben, die er selber gemacht hat. Die frühe Trennung von den Eltern und so weiter. Die Trennung von den Geliebten, in denen er das fortsetzt. Die Trennung von der eigenen Familie und zugleich dieses Motiv, das Kind soll es besser haben eigentlich. Gar nicht mal so sehr der Gedanke eines Aufstiegs, sondern das Kind soll es besser haben. Es soll nicht hineinerzogen werden in die Verhältnisse des Kaiserreiches. Es soll nicht derart rigide aufwachsen, sondern Rilke und seine Frau waren gleichermaßen Anhänger der Lebensreform. Mhm. Also die Sachen von sich werfen, der Kunst sich annähern, Neues ausprobieren, sich der Natur annähern, barfuß laufen, all das gehörte dazu. Und Tochter Ruth sollte eben nun auch so aufwachsen und ihre große Freiheit genießen. Sie tat's auch und verdingte sich in einem Bauernhof als Magd. Das mag für Rilke zunächst erstaunlich gewesen sein, aber er nahm es doch nicht ganz ohne Humor und versuchte sich selbst als einen Vater zu inszenieren, der vielleicht auch tatsächlich war, der ganz verständig ist und mit dem man über die eigene Entwicklung sprechen kann.
Sandra Richter, wir machen noch mal eine kurze Musikpause mit Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Und zwar hören wir Ei, wie schmeckt der Kaffee Süße aus Johann Sebastian Bachs Kaffeekantate. Wir hören erst mal rein und dann erzählen Sie uns was dazu. Oh, NDR Kultur à la carte. Heute mit Sandra Richter, der Direktorin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach. Und wir hörten eben eine weitere Wunschmusik von Ihnen, Frau Richter. Und zwar, ei, wie schmeckt der Kaffee Süße aus Johann Sebastian Bachs Kaffeekantate. Barbara Bonney sang die Arie. Und das Orchestra of the Age of Enlightenment spielte unter der Leitung von Gustav Leonhardt. Was hat's denn mit diesem Wunsch auf sich, außer dass Kaffee, finde ich zumindest, einfach eine wunderbare Sache ist?
Ich trinke natürlich jetzt auch erstmal meinen Kaffee, den man mir netterweise ins Studio gestellt hat. Das ist sehr wichtig und ich trinke davon viel am Tag, viel zu viel. Also die Kaffeekantate trifft auf mich persönlich absolut zu. Ich sollte mal drüber nachdenken, ob so viel sein muss. Aber es ist auch ein wunderbares Stück, das uns tief in die deutsche Geschichte hineinführt, in das 18. Jahrhundert in diesem Fall. Denn nicht nur zu Rilkes Zeiten gab es Salons, sondern auch viel früher. Und mit dieser Zeit habe ich mich intensiv befasst und fand immer, dass Deutschland, wie es damals war, oft schlecht wegkommt. Man tut so, als habe es sowas wie Salons und dergleichen kaum gegeben. Aber es gab sie doch. Und die Kaffeekantate wurde tatsächlich für ein Kaffeehaus geschrieben, für das Zimmermannsche Kaffeehaus, in dem sie auch aufgeführt wurde. Und jetzt stellen Sie sich ein Kaffeehaus von heute vor, wo ein Lied gegen den Kaffee aufgeführt wird. Ich fand das unfassbar charmant. Mich begleitet dieses Lied seit sehr, sehr langer Zeit und muntert mich immer wieder auf, wie der Kaffee selbst.
Wir haben ja jetzt schon ein bisschen angefangen, über Ihr Buch zu sprechen, Rainer Maria Rilke oder Das offene Leben, in das, wie wir auch schon erwähnt haben, sehr viele neue Erkenntnisse eingeflossen sind, eben aus dem wunderbaren Nachlass, den Ihr Archiv, das Literaturarchiv in Marbach, ankaufen konnte. 2022 war das. Das Buch ist, finde ich, in einem ganz besonderen Ton geschrieben und der ist sehr häutig und angenehm leicht. Wie schwierig war das oder was war das für ein Prozess für Sie auch, diesen Ton zu finden, in dem Sie persönlich über Rilke schreiben möchten?
Ich wollte eigentlich nie eine Biografie schreiben und Rilke wäre mir schon gar nicht in den Sinn gekommen. Aber mit diesem neuen Bestand, den wir da haben, der auch ein Alter ist, manche kennen oder in Auszügen jedenfalls kennen, Mit diesem Bestand war die Herausforderung einfach da und ich wollte sie gerne annehmen. Und da galt es zunächst, mich ganz zu lösen von den Tätigkeiten der Literaturwissenschaftlerin, dem Interpretieren, dem manchmal auch sehr schwierigen Duktus und eben jenen leichten Ton zu suchen, der immer auch ein bisschen mit Rilke schreibt, aber zugleich auch ihn prüfend anschreibt. Stimmt es denn? Stimmen denn die Selbstbilder, die sie da entwickelt haben? Vom Seher, vom fernen, über den Dingen stehenden, einsamen Dichter. Und das hieß tatsächlich sehr viel Selbstdisziplin zu üben, denn man gerät unweigerlich in den Rilke-Ton hinein.
Oh, das ist sicher schwierig.
Ganz schwierig, ganz schwierig. Man muss wirklich sehr aufpassen, da nicht plötzlich den erhabenheitspathetischen Ton oder ganz schlimm das rilkische Fragen aufzunehmen. Und tatsächlich hatte ich das am Anfang in der Erstversion. Doch ist es mir nicht gelungen, das zu kontrollieren. Und ein Freund, der den Text gelesen hat, sagte, sag mal, was ist denn da passiert? Du stellst dauernd diese hermeneutischen Fragen an den Leser. Das ist doch nicht sinnvoll. Mal schreib doch einfach, was du denkst. Und ich merkte dann, oh Gott, das ist ja Rilke selbst.
Also manchmal sind das so kleine Anmerkungen, bei denen dann auch ihre Stimme oder die Sicht der Biografin mit ins Spiel kommt, wenn es etwa, ich paraphrasiere das jetzt, heißt, Rilke ließ sich im Skandinavischen gesund päppeln, während seine Frau und seine Tochter nicht wussten, wovon sie leben sollten.
So ist es. Das kann man erstmal nur konstatieren. Ja. Und ich will ihn nicht verurteilen, das ist überhaupt nicht meine Absicht. Oder aktuelle Wertmaßstäbe anlegen, das wäre sicherlich nicht adäquat. Aber es ist doch, wenn man von heute drauf schaut, etwas verwunderlich mitunter, was da so passiert ist.
Also das ist auch etwas, was mich an dem Buch sehr fasziniert hat, der Versuch des Entschlüsselns dieses Charakters, der ja auch schon zu seinen Lebzeiten von seinen Musen, von Lou Andreas Salome fiel schon der Name, von anderen versucht wurde zu entschlüsseln und der sich dann aber der Psychoanalyse doch entzog. Das wollte er dann doch nicht und die Begründung fand ich auch interessant, dass er tatsächlich Sorge hatte, dass wenn er seine Abgründe aufarbeiten würde, er seine dichterische Fähigkeit, seine schriftstellerische Fähigkeit verlieren würde.
Unbedingt. Rilke hatte ein großes Glück. Er war umstellt von starken Frauen. Es konnte eigentlich gar nichts schiefgehen. Da war Lou Andreas Salome, da war die schwedische Pädagogin Ellen Key, da war die Ehefrau und später noch viele andere mehr. Und all sie haben auf Rilke aufgepasst. Sie haben ihn mitunter auch bemuttert. Das hat er durchaus auch geschätzt und haben ihn inspiriert. Und das auch in Momenten, wo es schwierig wurde und kritisch für ihn. Er, vor allem als er in Paris lebte, war er angstgeplagt, hatte die Sorge, dass er es nicht schafft als Autor, als Dichter. Er hatte die Sorge, dass er der Großstadt nicht gewachsen ist. Und er schrieb diesen Prosatext Malte Lauritz Brigge, in dem er seine Figur Malte zum Alter Ego macht. Malte sollte all die Ängste verarbeiten, die er eigentlich loswerden wollte, aber zugleich natürlich nur so, dass er weiter schreiben konnte. Und das ist dieses zentrale Motiv, das immer wieder bei ihm auftaucht. Eine Psychoanalyse würde heißen, eine desinfizierte Seele, das an Rilke Zitat herzustellen. Desinfizierte Seele, finde ich sehr stark, ist natürlich wieder so ein ironischer Hinweis. So möchte man nicht werden, sondern er möchte ja ein Mensch mit Ecken und Kanten sein und er möchte Anlässe haben, über die zu schreiben, ist. Und deshalb ließ er sich immer wieder auf, ja man kann sagen, protoanalytische Gespräche ein mit Lou Andreas Salome, mit seinem Freund Emil Viktor Gebsattel, der absolut nicht zu unterschätzen ist als Einfluss auf sein Leben und tatsächlich Rilkes Frau auch therapiert hat, aber eben nicht Rilke selbst.
Da hat er sich entzogen. Sandra Richter, wir haben es bereits erwähnt, Sie haben mit Rilke schon eine längere Geschichte. Sie haben habilitiert über poetologische Lyrik, Poetik und Ästhetik von Novalis bis Rilke. Das war 2003. Und nach der Habilitation begann dann auch eine steile universitäre Karriere. Sie waren in Paris, Sie waren in London, später dann in Stuttgart, waren da Professorin. Und dann seit 2019 sind Sie, wie gesagt, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach. Sie sind sehr jung, sehr schnell durch diese Universitätslaufbahn gegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch mit einer einfach großen Begeisterung für das, was Sie da entdeckt haben, zusammenhing. Sie haben am Anfang schon erzählt, wie schön das heute noch ist für Sie, in Archiven zu versinken. Sie kommen aus einem Elternhaus, das nicht akademisch geprägt war. Ihr Vater hat als Schreiner gearbeitet, Ihre Mutter hat Zigarren gedreht. Wie groß war da der Wunsch oder die Idee, auch im Elternhaus zu studieren und etwas mit Literaturwissenschaft zu machen?
Meine Eltern haben ihre Tätigkeiten ungern ausgeführt. Sie haben sie ausgeführt, weil ihnen selbst keine andere Ausbildung möglich war. Sie kamen beide aus armen Familien und da mussten sie sich zufrieden geben. Und so hieß es dann eben, als ich groß wurde, naja, die Kinder sollen es besser haben und wenn es geht, auch studieren. Und das habe ich dann getan. Und ich kann da nur das Lob der Deutsch- und Literaturlehrer singen. Ich habe vieles in der Schule gelernt, gelesen, so zum Beispiel auch Rilkes Malte-Lauritz-Brigge tatsächlich in der Oberstufe. Und es war ein Text, der mich früh sehr fasziniert hat. Und so ging es von einem wirklich sehr intensiven literarischen Aufwachsen. Ich hatte nicht nur Deutsch, sondern auch Literatur in der Schule, an die Universität. Und ich habe sicherlich völlig maßlos und viel und manchmal auch viel zu viel gelesen. Aber es war sicherlich etwas, was mir langfristig geholfen hat, eine gewisse Sicherheit und Breite in den Texten zu gewinnen, die ich da mir angeschaut habe.
Kann man denn zu viel lesen?
Geht naja, wenn Sie sich da nicht mehr bewegen, dann wird es irgendwann kritisch.
Das stimmt, ja, das sehe ich ein.
Aber so weit war es dann auch wieder nicht, nein. Aber es ist tatsächlich, dadurch, dass ich ja nur die Schule hatte, die mich irgendwie orientiert hat und nicht das Elternhaus, musste ich tatsächlich auch alles selbst angucken und mir meine Meinung bilden. Und das habe ich versucht, so gut es ging.
Ich glaube, das kann auch eine Chance sein, dadurch, dass man eben nicht so eine Vorprägung erfährt und so einen Anspruch von zu Hause schon mitbekommt, sondern sehr unvoreingenommen sich diesem ganzen Feld der Literatur dann widmen kann.
Unbedingt. Und es ist natürlich auch eine Chance, ohne einen großen Namen herumzulaufen. Wenn ich mir denke, man heißt Rilke mit Nachnamen, das wird dann leicht schwierig oder dergleichen, dann wird man natürlich ohne weiteres immer wieder identifiziert mit dem Namensgeber. Oder man steht in bestimmten Traditionen, von all dem war ich vollkommen frei.
Mhm. Sandra Richter, wir hören eine weitere Wunschmusik. Und auch die hat was mit ihrer Faszination für ihre Studiengänge zu tun. Und zwar geht es jetzt um die Hugenotten.
Ja, die Hugenotten sind eine große Oper von Giacomo Meyerbeer, der als Jude in Berlin aufwuchs und Komponist wurde, nach Paris ging und dort eben mit Eugène Scribe und Émile Deschamps diese große Oper schrieb, die 1836 uraufgeführt wurde. Und begeistert hat mich an dieser Oper das Verarbeiten des Protestantismus-Themas, der großen ideengeschichtlichen Zusammenhänge. Und Meyerbeer löst es so, dass er tatsächlich die verschiedenen Protestantismen zusammenbringt, indem er Luthers Choral »Ein Festeburg ist unser Gott« in der Ouvertüre anklingen lässt und zum Kampfgesang schlechthin macht. Hochinteressant, ein Jude in Paris, der diesen protestantischen Urgesang mit aufgreift.
NDR Kultur à la carte. Wir hörten die Ouvertüre zur Oper Die Hugenotten von Giacomo Meyerbeer, gespielt vom New York Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Richard Bonning. Und das war Wunschmusik unseres heutigen Gastes, von Sandra Richter, der Direktorin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach. Nun haben Sie gerade schon die Faszination für dieses Stück Musik erzählt, Sandra Richter. Und ich möchte nochmal zurückkommen auf einen Nebensatz, der vorhin schon fiel. Als Sie sagten, Rilke war, und über ihn sprechen wir ja, in diesem Jahr zumal, denn im Dezember vor 150 Jahren wurde Rilke geboren. Und wir sprechen auch über ihre Biografie über den Dichter. Er war mittendrin. Er war ein Zentralgestirn. Ich glaube, das war das Wort, was Sie verwendet haben. Inwieweit ist das neu und was genau ist daran neu? Seine Interaktion oder dass er sich auch, was Ihrem Buch zu entnehmen ist, um andere Schriftsteller gekümmert hat?
Rilke galt lange als der ferne Dichter, der die Einsamkeit sucht und in Einsamkeit lebt und schreibt. Das ist auch nicht falsch. Für einige Monate in Rilkes Leben trifft es zu. Aber dass er einer war, ein Autor und ein Mensch war, der sich mit großem Willen nach vorn geschrieben hat, streng war zu sich und anderen und immer wieder den Kontakt gesucht hat zu Künstlern, zu Mäzenen, zu Verlegern, zu anderen Autoren und Autorinnen. Das ist in dieser Dichte nicht bekannt. Wir wissen, und das wissen wir schon länger, dass er junge Autoren und Autorinnen gefördert hat, aber wir wissen nicht, wie er selbst genau groß wurde damals in Prag. Und dass er sehr früh, als er begann zu schreiben, Kontakte gesucht hat. In die slavophilen Zirkel zunächst, dann zu den Naturalisten, zu den bildenden Künstlern. Dass er nach München ging, um seine Kontakte weiter zu pflegen. Und sein Freund Emil Orlik, der sah schon sehr früh, dass Rilke sehr große Ambitionen hatte, hat das durchaus kritisch kommentiert. Aber Rilke hat es langfristig offenbar geholfen, dass er eben sich nicht in erster Linie zurückzog, sondern in die Gesellschaft sich direkt hineinbegab, in die Salons, in all das, was ihm half, Menschen kennenzulernen, die ihm förderlich sein konnten, sei es künstlerisch, finanziell oder publizistisch. Und das hat er immer gut zu nutzen gewusst. Und einmal muss ihn sein Verleger Anton Kippenberg, der Inselverleger, sogar bremsen und sagt, da ist mir zu Ohren gekommen, Sie wollten in einer Zeitschrift publizieren. Und die sollte überall auf den Kaffeetischen ausliegen. Das fand Kippenberg gar nicht gut. Mhm. Denn das hätte ja bedeutet, dass Rilke sich von Insel entfernt. Und gerade er, Kippenberg, hat doch dieses Bild des Autors so gepflegt, der sich nirgends einmischt, sondern über allem steht.
Das wäre auch nochmal Thema, glaube ich, für eine ganze Sendung, dieses Verhältnis zwischen Dichter und Verleger und diese Kämpfe, die da auch ausgetragen wurden, liest sich auch sehr spannend in dem Buch. Was ich auch ganz toll fand, war, dass Rilke ja schon sehr jung diesen, was Sie gerade auch beschrieben haben, diesen Wunsch hatte zu publizieren und dann einfach ein billiges, kleines Heftchen rausgebracht hat und Gedichte, seine eigenen Gedichte und Texte mit noch Texten von Freunden unter die Leute gebracht hat.
Das ist ein unglaublich charmantes Projekt. Er hat Autoren angeschrieben, vor allem Naturalisten angeschrieben, aber auch Richard Demel, der auch gewisserweise eine Solitärstellung hatte und hat versucht, deren Texte und eigene Texte zu publizieren in einem Organ, das hieß Wegwarten, also nach der schlichten Pflanze am Wegesrand, die angeblich immer wieder lebendig werden sollte. Und dieses Projekt hat noch auf die nachfolgende Generation Prager Autoren gewirkt und man hat Rilke dafür bewundert. Es waren die Kreise um Max Brod, zu denen noch ein gewisser Franz Kafka gehörte. Also Rilkes Beispiel war durchaus eines, das viele inspiriert hat.
Auch Franz Kafka ist ja in letzter Zeit nochmal mit anderen Facetten zutage getreten. Ich habe da den Eindruck gehabt, da gibt es auch Parallelen, also gerade so in der Konzentration auf die Gesundheit, die Nahrung, die man zu sich nimmt. Kafka aß ja am liebsten oder fast nur Walnüsse und Ziegenkäse, machte Sport, versuchte gesund zu bleiben. Und auch bei Rilke gibt es diese Ernährungsdoktrinen und dann eben seine Vorliebe dafür, Luftkuren zu machen und ins Meer zu springen und all das. Aber die haben sich, glaube ich, nur einmal getroffen.
Die beiden haben sich vielleicht getroffen in München, als Kafka seine erste und einzige Lesung in Deutschland bot. Jedenfalls schreibt Kafka so etwas auf und sagt, Rilke habe ihn eigentlich gelobt und zugleich getadelt. Und Rilke schreibt in sein Notizbuch Kafka-Abend bei Golz. Und offenbar, oder wir dürfen vermuten, dass er tatsächlich hingegangen ist und Kafka gehört hat. Gelesen hat er in jedem Fall alles, was von Kafka kam. Und er hat Kafkas Verleger Kurt Wolf gebeten, ihm alles zu schicken.
Dass das eine Seite bei Rilke zum Klingen bringt, was Kafka geschrieben hat, das kann man sich auch gut vorstellen.
Man könnte auch sagen, dass Kafka ohne Rilke undenkbar gewesen wäre, ohne den frühen Rilke, vor allem ohne die Prager Geschichten, die Rilke geschrieben hat, in denen doch ein anderer Ton nochmal anklickt als in der frühen Lyrik, die oft sehr leicht wirkt und ja auch sehr lobend und rühmend. So sind die frühen Geschichten nüchtern, übel, hart, etwa über eine Dienstmagd, die ihr Baby ermordet, oder über einen jungen Mann, der sich mit seinem Vater streitet. Und in dieser Geschichte taucht ein Hut auf, der überlebensgroß wirkt und ja so ein Symbol aufbaut, beinahe wie es dann später bei Kafka auftaucht.
Mhm. Sandra Richter, wir machen noch mal eine kurze Musikpause. Jetzt geht's um das Instrument, was wir gleich hören werden, nämlich das Saxophon, das Sie auch selbst spielen.
Ja, wenn ich mal Zeit habe dazu und nicht gerade im Archivkeller bin oder andere Dinge tue, dann würde ich gerne jedenfalls mehr Saxophon spielen. Und dieses Instrument finde ich wunderbar, weil es das Beste von Blech und Holz miteinander kombiniert und so schön verträumt klingen kann. Allerdings war es früh auch eine Herausforderung, etwa für den französischen Komponisten Claude Debussy, der einen Auftrag bekam von einer Saxophonistin, Elise Hall, die in Boston lebte und die 1901 bat, ihr doch einmal ein Werk für ihr Instrument zu schreiben. Und Debussy wusste nicht so richtig, wie er das anfangen sollte, denn er war mit diesem Instrument nicht vertraut und sagte, das sei ein Rohrblatttier und sehr schwierig in seinen Ohren. Aber es wurde doch etwas fertig, und zwar ein Stück, das Jean-Roger Ducasse dann zur Aufführungsreife brachte, und 1919 wurde es erstmals präsentiert. Die Rhapsodie für Altsaxophon und Orchester.
Daraus hören wir jetzt einen Ausschnitt.
Thank you.
Theodore Kerkesos war das auf NDR Kultur. Wir hörten einen Ausschnitt aus der Rhapsodie für Saxophon und Orchester von Claude Debussy. Das London Symphony Orchestra wurde geleitet von Juri Simonow. Sandra Richter, das Saxophon, Sie haben es uns eben erzählt, spielt auch in Ihrem Leben eine Rolle. Ist das denn jemals ein so großes Thema gewesen, dass Sie sich überlegt haben, vielleicht auch mehr was mit Musik zu machen? Oder war das einfach immer ein Hobby?
Ich habe erst sehr spät angefangen, Saxophon zu spielen, nämlich mit 18, als ich es mir leisten konnte, mir ein Saxophon zu kaufen. Und es war immer ein großer Wunsch gewesen. Und tatsächlich dachte ich in diesem einen Jahr, wo ich sehr intensiv gespielt habe, also wäre ich noch mal kleiner, würde ich noch mal neu anfangen, dann unbedingt Saxophon und unbedingt einfach Musikerin werden. Das wär's.
Sandra Richter, Rilke stand mit Vertonungen seines Werkes, wenn wir mal beim musikalischen Aspekt bleiben, ein wenig auf Kriegsfuß. Er wandte sich sehr entschieden gegen die Vertonungen von beispielsweise dem Kornett. Aber am Ende seines Lebens machte er dann doch eine Ausnahme, und zwar bei O Lacrimosa.
Ja, Rilke war, so sagt er von sich, unmusikalisch. Einerseits. Andererseits hatten seine und haben seine Texte eine ganz eigene Melodie, und die ist ja regelrecht abgeschritten. Ganz ähnlich wie Hölderlin, so darf man sich das vorstellen, ist er durch den Wald gestürmt bei Schmargendorf und hat immer wieder auch im Stehen seine Texte geschrieben, hat sie vielleicht geklopft und ihre Melodie abgehorcht. Und da passt eine, wenn man so will, künstliche Musikalität gar nicht dazu. Man stelle sich vor, da kommt einer und versetzt den eigenen Text in Schwingungen, die nichts mit den Selbsterdachten zu tun haben. Das war Rilke regelrecht unheimlich. Und so hat er sich mit seinem Verleger auch einmal darüber gestritten, ob denn jeder Komponist, und das ist ein Zitat, jeden Text in seine Klangkonserven einlegen dürfe. Kippenberg hat ihn freundlich, väterlich zurechtgewiesen und gesagt, ja, nun, man mag protestieren, aber Sie wissen, als Autor können Sie davon profitieren. Nämlich, der Komponist bekommt mehr Geld als Sie. Und man kann doch wenigstens einen Anteil heraushandeln. Im Übrigen auch für den Verlag. Und so entstand zwischen beiden ein, ja, kleiner Konflikt, der allerdings zugunsten Kippenbergs gelöst wurde und dazu führte, dass doch sehr viel Rilke vertont wurde gegen seinen Willen. Ernst Krenek war eine Ausnahme. Krenek hat Rilke im Wallis besucht, und zwar 1924 gemeinsam mit der Violinistin Alma Moody, die für ihn auch gearbeitet hat. Und Alma Moody mochte Rilke und umgekehrt. Und so mochte Rilke wohl auch Krenek. Sie unterhielten sich, verstanden sich, waren sich einig, dass Rilkes Texte überhaupt nicht zu vertonen sind. Und dann kam er, der Text, der vertont werden sollte, nämlich O Lacrimosa. Eine Gedichtfolge, ein kleiner Zyklus von drei Gedichten, der übersetzt so viel wie O Tränenvolle heißt und vom großen Schmerz handelt. Rilke schrieb diese Texte spät, kurz vor seinem Tod, und sie nehmen schon das Sterben, könnte man sagen, im Text vorweg. Es geht um das Zitat Schmerzland, darum, dass man vielleicht irgendwann nicht mehr angeatmet wird, wie ein Gedicht es noch beschwört. Die Erde ist die langsame Atmung, deren Eile wir sind, heißt es im Text. Und Krenek findet die Vertonung gar nicht so einfach. Es ist ein sehr rätselhafter Text, eine sehr rätselhafte Gedichtfolge, aber dann gelingt es ihm doch mit Klavier und Singstimme. Und er schickt Rilke diese Komposition kurz vor seinem Tod. Rilke ist tief berührt und begeistert.
Sandra Richter, wir werden auch gleich ein Klangbeispiel dazu hören. Wir werden die Musik hören. Zuvor aber noch eine Frage. Es ist ja haarscharf dran vorbeigegangen, dass wir Rilke selbst hören könnten. Es gab anscheinend auch die Idee, eine seiner Lesungen als Schallplatte rauszubringen. Aber es kam dann leider eben doch nicht dazu. Aber der Idee gegenüber war er auch aufgeschlossen.
Rilke war soweit Avantgardist, dass er sich immer auch für Experimente interessierte. Und es gibt einen berühmten Text, wo er sagt, man könnte doch auf einer Schädelnaht, und das ist wirklich unheimlich, eine Plattennadel ablaufen lassen und dann wird sie vielleicht erklingen. Das ist ernst gemeint. Mhm. Es gab einen Schweizer, der das versucht hat, beinahe umgesetzt hätte. Und kurz vor seinem Tod hört tatsächlich Rilke Schallplatten auf den Texte aufgenommen sind. Und er ist begeistert und schreibt mit der Schallplattenfirma hin und her, die hieß Vox, ob man nicht einfach auch Dichter aufnehmen könnte. Die Plattenfirma hätte das wohl beinahe getan, aber Rilke war tatsächlich schon zu krank. Der Vorteil, den sich Rilke davon versprochen hätte, war, dass er sagte, so können die Leser doch meine Stimme hören und die Texte so hören, wie ich sie gesprochen und mir vorgestellt habe. Es ist das, wenn man so will, authentische Hörerlebnis. Das haben wir heute leider nicht mehr.
Und er muss ein ganz herausragender Vortragskünstler gewesen sein. Natürlich hat ihn das, wie Sie auch schreiben, sehr geschwächt irgendwann. Aber bis dann die Schwächung eintrat, war er mit Werf und Feuereifer und auch mit ganz verschiedenen Registern bei der Sache.
So jedenfalls die Dokumente, die wir eben leider nicht hören, sondern nur lesen können. Und da fällt auf, dass der junge Rilke große Angst hatte vom Vortragen, dass ihm das gar nicht gegeben war. Seine Gedichte, so stellte er sich vor, waren eigentlich nur für einen kleinen Kreis oder gar ein konkretes Gegenüber gedacht. Und dass die nun vor vielen Leuten, 600 Leute waren mitunter in seinen Lesungen, erklingen sollten, das war ihm zunächst ganz fremd. Er hatte aber 1907 in Wien so etwas wie einen Durchbruch. Da gelang ihm plötzlich alles und er las, nachdem ihm die Nase blutete vor lauter Anspannung und Hoffmannsthal beinahe für ihn einspringen musste. Er las und alle waren begeistert. Und am nächsten Tag, so heißt es in den Briefen, war sein Hotelzimmer voller Blumenkonfekt, wie das einer Diva.
Sandra Richter, wir hören jetzt Lacrimosa von Ernst Krenek.
Thank you.
NDR Kultur à la carte, O Lacrimosa, Opus 48, für Singstimme und Klavier war das, vertont von Ernst Krenek. Wir hörten die Sopranistin Katharina Conradi und Gerold Huber am Klavier. Und das war Wunschmusik von Sandra Richter, der Direktorin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach, die heute in dieser Stunde zu Gast ist. Und natürlich hat es auch was mit dem anderen großen Thema dieser Stunde zu tun, mit Rainer Maria Rilke. Darüber, Sandra Richter, haben wir vorhin schon gesprochen. O Lacrimosa, einer der wenigen Texte von Rilke, mit dessen Vertonung er tatsächlich auch einverstanden war. Die Sendung neigt sich jetzt leider bereits langsam dem Ende zu. Lassen Sie uns noch mal auf dieses Jahr, was ja noch vor uns liegt, schauen. Am 4. Dezember, da feiern wir den 150. Geburtstag von Rainer Maria Rilke. Und durch den Ankauf des großen Rilke-Archivs sind ja weitere Veröffentlichungen möglich geworden. Was wird denn da gerade in Marbach noch erarbeitet? Was wird noch publiziert werden in diesem Jahr, in diesem Rilke-Jahr?
Um den Geburtstag werden wir eine Ausstellung eröffnen, die heißt Und dann und wann ein weißer Elefant, Rilkes Welten. Und sie wird Rilke in seinen verschiedenen Rollen in seiner Gesellschaft, in der Gesellschaft der Zeit zeigen und präsentieren, was bisher nicht zu sehen war. Etwa Rilke als den Autor, der mit vielen Verlegern in Verbindung stand, Rilke den Patienten, Rilke den Vater, den Sohn und so fort. Die Ausstellung wird außerdem vorbereitet werden durch einen Band, der heißt Rilke zeichnet. Er soll im Aufbau Verlag in der anderen Bibliothek erscheinen und Rilkes Zeichnungen bieten. Und einen weiteren kleinen Band über Rilkes Pflanzen, der sich mit den vielen Pflanzen befasst, die Rilke uns hinterlassen hat und sich fragt, ob Rilke auch ein Gärtner war.
Mit Rosen hat er sich gern beschäftigt.
Das ist die Hauptblume, die er thematisiert und der lange und viele Gedichte widmet, vor allem auch in seinen späten Jahren im Wallis.
Und Sandra Richter, wie geht das mit Rilke und Ihnen persönlich jetzt weiter? Jetzt haben Sie das Buch geschrieben, sind also nochmal ganz anders in diesen Rilke-Kosmos eingetaucht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie noch Unteraspekte entdeckt haben und noch in den Schubladen haben, die auch noch aufgearbeitet werden wollen.
Unbedingt. Und ich freue mich, wenn nach 2 Jahren Rilke-Jubiläen, denn er feiert gewissermaßen 2026 ja seinen 100. Todestag, wenn man das so sagen möchte. Und damit haben wir also 2 Jahre mit sicher sehr, sehr vielen Rilke-Ereignissen vor uns, mit Tagungen, Workshops und dergleichen. Und in dieser Zeit wird so viel herauskommen, so viel neu entdeckt werden, dass ich glaube, am Schluss kann ich mein Buch neu schreiben.
Ist das eine freudvolle Vorstellung oder eher eine etwas abwartende?
Das ist eine freudvolle Vorstellung. Ich freue mich auf die vielen Entdeckungen, auch anderer Menschen, auch außerhalb des Archivs. Ich weiß, dass viele Texte vorbereiten, Bücher vorbereiten und bin neugierig, was ich da lesen darf.
Also da gibt es noch ganz viel zu entdecken. Sandra Richter, wir sind leider am Ende der Sendung. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und das war NDR Kultur à la carte, heute mit der Direktorin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach, Sandra Richter. Ihr Buch Rainer Maria Rilke oder Das offene Leben ist im Insel Verlag erschienen. Und am Mikrofon verabschiedet sich für diese Stunde Martina Kothe.